Hallo Leute, willkommen bei Bartez Calling, dem Body and Mind Podcast auf der Stronger Together Plattform Yammer der Lufthansa Group. Hier führen wir die Gespräche, die wir vor Corona an der Bartez geführt haben, über große und kleine Themen, ernste und lustige, zu zweit oder mit anderen. Diese Gespräche wollen wir keinesfalls missen, beziehungsweise euch nun daran teilhaben lassen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Uta.
Wie geht's, wie steht's?
Ja, da sind wir wieder. Ich habe mich schon auf den Podcast gefreut. Das Wetter ist draußen eher bescheiden. Da machen die Sachen drinnen mehr Spaß. Und inzwischen habe ich hier echt guten Schwung für die Podcasts. Das macht total Spaß.
Ja, wunderbar. Ja, das rettet uns dann über den Winter, du.
Das denke ich auch.
Der Podcast.
Ja.
Das ist dann Eigentherapie quasi.
Nein, das ist Unterhaltung für alle anderen.
Natürlich ist das Unterhaltung, aber es ist auf jeden Fall auch Eigentherapie. Ist doch wunderbar.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir zwei ja dann ein regelmäßiges Appointment. Das ist doch schon großartig. Wenn ich hier so in das Regenwetter schaue, dann ist das hier ganz behaglich. Ich sitze hier auch direkt an meiner Heizung, deswegen ist es, glaube ich, auch so besonders behaglich. Behaglich bis schweißtreibend. Schauen wir mal, wie das im Winter ist, wenn die dann auf volle Pulle hochgejagt wird. Heute ist Montag, eine neue Woche liegt vor uns, ein Wochenende liegt hinter uns. Ich habe gar nicht so viel getrieben, ehrlich gesagt. Es war ein relativ beschauliches Wochenende mit einigen Treffen natürlich und Spaziergängen und so weiter. Und dann habe ich am Samstagabend mal in die Preisverleihung reingeseppt, in die Comedy-Preisverleihung.
Ja, super. Ich war auch zum Teil dabei.
Ach, hast du geschaut?
Ja, ich habe...
Ja,
ich fand es super. Aber es ist natürlich anders, wenn mehr Leute im Publikum sitzen, so die künstlichen Lacher, die dazu geschnitten werden müssen, damit es ein bisschen Atmosphäre hat, finde ich speziell. Aber sonst fand ich es cool, weil da kommen ja auch mal wieder neue Leute.
Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil da saßen ja jetzt praktisch nur die Künstler, ne? Also da saß ja praktisch... So, und ich fand, die haben wenig gelacht. Weißt du, wie ich meine?
Oh, vielleicht war die so aufgeregt, Uta.
Nee, glaube ich nicht. Ich fand, die waren ein bisschen abgefuckt, wenn man das mal hier so sagen darf. Also die waren so, ich fand, die haben sich so gegeben, so nach dem Motto, ich bin hier total cool und ist mir doch egal, ob ich jetzt einen Preis kriege oder nicht. Und der ist ganz lustig, aber so lustig wie ich ist er nicht. Weißt du, so. So kam mir das vor und das fand ich doof irgendwie, weil wenn die ganze Branche mal zusammenkommt, das müsste doch ein einziges gewieherndes Gelächter sein den ganzen Abend.
Ach du, hätte ich jetzt auch gedacht und ich glaube, früher war es auch mit mehr Publikum irgendwie anders. Du steckst dich anders an, wenn da mehr Leute sind, ne? Aber umgekehrt ist das, glaube ich, auch ein Mythos, dass... gerade Humoristen, Komiker, Satiriker immer lachen. Vielleicht ist das auch eine richtig anstrengende Geschichte, andere zum Lachen zu bringen. Und dann
Bestimmt. Sieht
man das auch bei so Veranstaltungen. Ne? Vielleicht sind die auch mehr jetzt eingezoomt worden, weil sie natürlich mehr auf die Details gucken müssen, wegen der wenigen Menschen, die da sind. Ja.
Ja, kann sein. Also das einzig Witzige war eigentlich am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, höre ich immer gerne Fest und Flauschig, ne? Den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und die haben quasi zusammen Fernsehen geguckt, und zwar den Comedy-Preis. Die waren ja auch nominiert. Sie waren nominiert für besten Podcast und gingen aber auch schon davon aus, dass den die anderen, also Gemischtes Hack abräumen, naja, wie auch immer. Und sind beide nicht hingegangen, weil sie auch keinen Bock hatten und so weiter, aber haben sich dann zusammen angeschaut. Und dann hat der Jan Böhmermann immer wieder versucht, zwischendurch den Glashäufer Umlauf telefonisch zu erreichen, weil der nämlich mit seiner Podcast-Crew beim Comedy-Preis saß und ist dem schön gewaltig auf die Nerven gegangen, wurde natürlich dann immer weggedrückt, ne? Aber er hat es immer wieder versucht und hat aber leider nicht geklappt, auf jeden Fall. Aber irgendwann hat er dann ein Video bekommen von den drei Podcast-Jungs rund um Glashäufer Umlauf, wie sie ein bisschen in die Kamera gewunken haben. Naja, also solche Crasher-Momente, das ist ja dann noch ganz lustig. Ansonsten fand ich so miokre. Aber das bringt uns halt tatsächlich mal zu der Frage, und das können wir heute mal hier besprechen, was denn eigentlich Humor ist und was Humor eigentlich ausmacht. Was würdest du denn sagen? Was kann man dazu sagen?
Ja, Humor. Ich habe natürlich, als wir über den Titel der Folge gesprochen haben, habe ich natürlich schon mal ein bisschen gegoogelt. Zugegeben, genau. So, und also im Wikipedia stand drin, Lachen ist eigentlich Humor, wenn es in einer Situation der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine Hoffnung auf die Überwindung einer Krise vermittelt. Okay, das ist natürlich ein bisschen sehr theoretisch, aber das ist der Einstieg, den ich zuerst gefunden habe, online. Na, aber da fällt mir natürlich noch viel mehr dazu ein. Aber was hast du denn gefunden?
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt denselben Wikipedia-Artikel uns angeschaut haben. Also was ich interessant fand, war, dass das Wort Humor, und das stimmt natürlich auch von seinen Sprachwurzeln her, also lateinisch ist, und zwar in der Bedeutung von dem Wort Feuchtigkeit entlehnt. Also Humor, also ne, Humidor, bla bla bla. Und das stimmt natürlich. Also da habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht. und was jetzt kommt, ist tatsächlich spannend. Also hinterher hat sich wohl der Begriff aus dem britischen Englischen entwickelt und so ein bisschen aus der britischen Komödie heraus. Aber wie das jetzt mit dem eigentlichen Wortstamm zu tun hat, steht da nicht drin. Jedenfalls zurück zum Thema Feuchtigkeit. Also hier steht, dass ein Herr Galen, das war ja ein berühmter Mensch, ich weiß nicht, ein irgendein Wissenschaftler, glaube ich, und der hat die seelische Gestimmtheit des Menschen untersucht. Mhm. Und die seelische Gestimmtheit war gemäß Galen, der eine sogenannte Temperamentenlehre entwickelt hat, diese Gestimmtheit war von den im Körper wirksamen Säften abhängig. Also ob jemand cholerisch, melancholisch, phlegmatisch oder sanguinisch ist, was auch immer das ist. Das fand ich sehr interessant. Also das ist ja ein sehr gesamtheitlicher Ansatz, muss man sagen, ne? Da kann man wahrscheinlich ganz tief einsteigen. Also da bin ich so als erstes drauf gestoßen. Aber das mit der Krise überwinden natürlich auch. Und in diesem Zusammenhang steht ja auch, dass Humor eine Begabung ist und somit auch eine Fähigkeit. Und das ist natürlich interessant. Und was letzten Endes ja dazu führt, zu diesem Spruch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Also wenn man auch an der Krise oder Missgeschicken oder sonstigen Schwierigkeiten, wenn man denen mit einer heiteren Gelassenheit begegnen kann.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Total, ja. Total. Und das fand ich dann auch irgendwie viel zugänglicher für die Definition im Sinne von Unzulänglichkeit irgendwie begegnen und mit etwas umgehen. Und was mir auch gut gefallen hat, war hier so ein Statement zu, man schaut sich im Spiegel des Lachens gemeinsam an und es verbindet ganz viel. Und natürlich ist jeder geprägt. Also die Prägung scheint beim Lachen auch nochmal ganz wichtig zu sein. Denn Kinder lachen im Grunde genommen über so viel Klamauk und so völlig ungelernt. Und dann irgendwann kriegst du die Prägung mit, was lustig ist und was eben nicht lustig ist und was man tut und nicht tut und so. Und darüber habe ich dann auch mal so ein bisschen nachgedacht, so wie viel lässt man sich auch noch ein auf so verrückte Clowns und lässt sich mitreißen und geht auch wirklich diese klamaukigen Sachen mit und wie viel ist schon so abtrainiert. Ne?
Total.
Das fand ich auch ganz spannend.
Ja, das ist wirklich traurig. Also wir trainieren ja leider den lieben Kindern sehr, sehr viel ab, ne? Weil ja immer alles unpassend ist. Also es ist ja unpassend, wenn man lacht, unpassend, wenn man weint, unpassend, wenn man wütend ist. Also es passt ja den Erwachsenen irgendwie nie so richtig in den Kram. Und das ist total traurig. Und ich kann mich entsinnen, weil diese Albernheitsattacken, die man als Kind hatte und die wir ja leider als Erwachsene nicht mehr in diesem Maße haben oder zumindest nicht mehr so oft. Also ab und an ereilt es uns ja, aber nicht mehr so oft. Aber diese Albernheit-Attacken, wo die Erwachsenen wirklich ratlos um einen herumstanden und auch gar nicht genau wussten, wo das jetzt herkam und wohin das führt. Und man selber wusste es ja auch nicht, aber man war dem hilflos ausgeliefert. Und leider hatte ich eine solche Albernheitsattacke in der Kirche während eines Gottesdienstes. Da war ich noch relativ klein, weiß ich nicht, so 6, 7 Jahre. Wir sind relativ regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Das war damals in Kairo, eine kleine Gemeinde von Katholiken. Naja, auf jeden Fall, ich mit diesem Lachanfall nicht mehr zu bremsen, also völlig out of control, man sagt. Und da musste mein Vater mich entfernen. Der musste mich wirklich an Arm und Beinen aus dieser Kirche rausschleifen, weil ich nicht mehr so. Und das ist natürlich über die Maßen unangenehm. Aber ja, man kann da nichts machen. Und das ist wirklich, und eigentlich ist das doch sowas Wunderbares, das Lachen.
Ja, total, total. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du humorvolle Sachen siehst, also in Form von Bildern oder eben halt auch Comedy auf der Bühne, dann hat das ja ganz viel zu tun mit so Unzulänglichkeiten und so Situationskomik, ne? Also denk mal so an Michael Mittermeier, der dann irgendwie so beschreibt, wie es ist, in der Schlange zu stehen, oder wie haben wir das letzte Mal Star Trek gesehen, was machen die da eigentlich, oder Thomas Hermanns, der wildeste Sachen nachsingt und das sehr klamaukig auf die Bühne bringt. Das ist das eine, so ein bisschen die Situationskomik, aber das andere finde ich auch irgendwie manchmal, wenn du dann so humorvolle Sachen siehst, denkst du, ah, was will denn der jetzt mir eigentlich sagen? Welche Wünsche stecken denn eigentlich hinter diesem Beitrag, ne? Und ich finde, manchmal, wenn man so YouTube-Clips sieht, dann sagt es total viel über den Sender aus. Und dann würde ich immer ganz gerne die Menschen kennenlernen, die das da gemacht haben, was die sich so gedacht haben, und dann steigt die Neugier. Und insgeheim würde ich super gerne mal Caroline Kebekus anrufen, weil die ist ja jetzt irgendwie so, gerade finde ich, state of the art.
Das stimmt. Da können wir gleich dann am Ende ja nochmal hinkommen, wenn wir zu unserer Rubrik kommen, 3 Fragen an. Und wenn du möchtest, dann darfst du gerne dann 3 Fragen an Caroline Kebekus stellen. Ja, die ist cool, weil die aber natürlich auch so unheimlich viel kann, ne? Also das ist ja so ein Multitalent, ne? Die kann ja singen und schauspielern und einfach alles. Die hat mir auch tatsächlich beim Comedy-Preis ganz gut gefallen, zusammen mit der Martina Hill.
Ja.
Als sie dann so 2 Assi-Frauen da spielten. Schön, haben sie schön parodiert. Aber ja, also auf jeden Fall ist ja festzustellen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Humor gibt. Auf die können wir gleich nochmal eingehen. Was aber auch ja ist, also in den meisten Fällen muss man sagen, es sei denn, man hat gerade vom Tode eines geliebten Menschen erfahren, aber in der Regel ist es ja tatsächlich so ein bisschen wie beim Gähnen oder auch beim Weinen, wenn man jemanden lachen sieht, dann muss man ja meistens mitlachen, obwohl man den Grund gar nicht kennt. Aber dann überträgt sich das so, ne? Also es ist irgendwie wieder so ein Schwingungsthema oder was auch immer. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestoßen bin, auch irgend so eins von den 1 Trilliarden YouTube-Videos, wo einfach Menschen, ach, das war ein Experiment, glaube ich. Da sind Menschen, haben sich in die U-Bahn gesetzt, ich glaube in Frankreich, und haben angefangen zu lachen. Und dann hat irgendwann dieser ganze U-Bahn-Waggon so schallend gelacht, das war echt der Hammer. Und als Zuschauer musst du auch lachen, tatsächlich. Scheint ein Reflex zu sein oder ein Reiz, dem wir ausgesetzt sind, wo unser Gehirn sagt, da mache ich mit.
Ja, also ich bin schon Lachen verbindet. Total. Ich lache auch gerne
mit. Ich lache auch gerne mit. Ich weine aber auch mit. Also ich weine in der Regel, wenn andere weinen. Also nicht so sehr wegen der Situation, sondern weil andere weinen und diese Traurigkeit sich auf mich überträgt. Das ist wirklich total verblüffend. Aber wir haben natürlich jede Menge unterschiedlichen Humor und die ganzen berühmten Comedians sind ja auch wahnsinnig unterschiedlich, ne? Also keine Ahnung, in der Stummfilm-Ära mit Charlie Chaplin oder Dick und Doof oder wie die alle hießen, ne? Da konnte ich als Kind drüber lachen, jetzt gar nicht mehr so sehr. Dann gab es einen Louis de Funès, dann gab es, sag mal schnell, Monty Python.
Ja, Life of Brian. Sehr cool.
Ja, absolut. Aber viele andere Filme von denen habe ich überhaupt nicht erreicht. Also dieser britische Humor, der ist auch ja sehr spezial, ne, muss man sagen.
Ja, ich mag ihn super gerne. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass ich viele britische Freunde hatte und auch sehr regelmäßig drüben auf der Insel. Und ich mag so dieses Schwarze sehr gerne und finde das immer wieder beeindruckend, wie das auch so kultiviert wird im täglichen Leben.
Ja, das stimmt.
Hat es total erreicht, aber ich gehöre auch zu denen, die bei der Muppet Show lachen, wenn die zwei älteren Herren oben in dem Balkon sitzen und alles kommentieren und
Waldorf und Stadler.
Genau, die zwei fand ich auch immer super cool. Und so zieht sich das dann irgendwie tatsächlich, wie du es beschrieben hast, ne? Aus der Kindheit über die Jugend in das Hier und Jetzt. Und manchmal, finde ich, ist es fast schon zu inflationär mit all dem, was man so angeboten bekommt. Denn manche Dinge sind auch wirklich extrem platt, muss ich auch zugeben. Also ich bin zum Beispiel nicht so Fan von Mario Barth. Ich mag mehr diesen feinen Humor, die gute Beobachtung aus dem Tagesgeschäft und nicht so dieses platte immer nur Frau und Mann und der kommt nach Hause. Dann hat er wieder das gemacht. Aber es ist Geschmackssache, ne? Also die Welt hat wirklich viel Angebot und ich hoffe, dass es mehr Leute wahrnehmen. Wir müssen uns manchmal auch rausziehen aus all dieser totalen Schwere der Ernsthaftigkeit
Absolut.
Und dem Ganzen drum und dran.
Absolut. Absolut.
Die Lanze für den stimmt. Humor.
Ja, das stimmt. Und top gibt es natürlich noch Lach-Yoga. Das habe ich noch nie gemacht. Zieht es mich jetzt auch nicht so hin. Aber will sagen, darüber kannst du auch den Lachmuskel sozusagen anstrengen. Aber in der Tat hat ja Film, Funk und Fernsehen genügend anzubieten. Und bei mir ist es so eine Tagesstimmung, von der Tagesstimmung abhängig. Es gibt Momente, da kann ich über Mario Barth lachen. Es tut mir leid, das ist einfach so.
Alles gut.
Und manchmal vielleicht sogar gar nicht mal so sehr über Mario Barth, sondern wenn es dann ein anderer erzählt, weißt du, so nach dem Motto, ich habe Mario Barth gesehen und hat der Hahaha gesagt und dann könnte ich mich ausschütten vor Lachen. Und dann wenn ich den Typen sehe, ich finde den einfach unangenehm, der hat doch so eine schreckliche Stimme, dann kann ich nicht so sehr lachen. Also das ist so verrückt. Das ist total verrückt. Was aber ja auch ist, also offensichtlich, ist es situationsabhängig, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist, ist es natürlich auch sehr kontextabhängig, ob was lustig ist oder nicht, oder ob ein Witz funktioniert. Es ist sehr personenabhängig, wer den Witz erzählt.
Ja.
Und es ist offensichtlich rollenabhängig, ne? Also die Frage ist ja immer, also ich frage mich auch oft, im Büro, kann man da nicht mal noch ein paar mehr Witze reißen? Also ich finde, wir sind da auch teilweise sehr ernst unterwegs. Ne? Gut, ich bin ja jetzt kein hohes Tier. Ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Aber ich glaube, in manchen Rollen, weiß ich nicht, da ist es vielleicht dann auch einfach unangebracht. Ne? Also die Frage ist zum Beispiel, das wäre noch eine Frage an Angela Merkel posthum, kann die im Bundestag mal so einen richtig ordentlichen Kracher bringen? Einen guten Witz? Oder was für ein Witz wäre das dann? Sind das dann politische Witze? Weißt du? Oder was?
Ja, weiß ich auch nicht. Da müsste man mal den Protokollanten des Bundestags fragen. Ich bin sicher, es gab diese Situation. Und ich finde, manchmal hat es auch echt mit Mut zu tun. Nämlich sich die Freiheit zu nehmen, im richtigen Moment das auch zu tun, weil du weißt ja auch nie, wie kommt das jetzt bei dem Publikum an, ne? Und gerade mit der Rolle, ne? Ich finde, viel zu oft sagen die Leute, oh, der geht ja auch zum Lachen in den Keller. Vergessen aber, dass du tatsächlich wirklich ein bisschen mutig sein musst, bei einem großen Publikum seine Gefühle da so rauszulassen, ne? Und vielleicht weißt du dann auch gar nicht, landet das jetzt oder nicht. Aber wenn es dann so richtig von Herzen kommt, dann finde ich das super. Und am besten ist es ja dann, wenn die Leute über sich selbst lachen. Also da
absolut. Ne,
und es da fallen einem dann ja auch Prominente ein, die gar keine Komiker sind, aber die so eine gewisse Ausstrahlung haben und das dann auch nicht unterdrücken und einfach sich selbst dann ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das finde ich immer cool.
Ja, es braucht halt ausreichend gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Also wenn Menschen Minderwertigkeitskomplex haben, dann können sie, glaube ich, nicht so gut über sich selber lachen. Und wenn sie mit beiden Beinen fest im Leben stehen, dann können sie gut über sich lachen. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass man über sich selber lachen kann, du meine Güte. Also wenn man immer alles so ernst nimmt. Aber du siehst ja, und ich finde, das nimmt zu. Und das ist verrückt. Also in diesen ganzen verrückten Zeiten des Internet und der Social Media, dass man ja kaum noch wagen kann, offensichtlich, und das ist für diese Comedian-Branche tatsächlich ein Problem, dass zumindest in Deutschland, dass die ja sofort einen riesen Shitstorm ernten, wenn die irgendwas in die falsche Richtung von sich geben, ne? Und also irgendeiner fühlt sich ja immer diskriminiert, auf den Schlips getreten, missverstanden, egal ob das jetzt Rassismus ist oder MeToo-Debatte oder was auch immer. Und wo ich dann immer denke, oh Leute, also was ist denn jetzt genau, also wo hört Satire auf und fängt eine falsche Gesinnung an? Das ist natürlich eine Gratwanderung wahrscheinlich.
Da haue ich jetzt mal einen raus, Uta. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Für mich ist es wirklich, wenn es zu sexistisch wird, wenn es zu rassistisch wird und wenn es im Zweifel jemanden wirklich extrem in seinem Glauben verletzen könnte. So, und trotzdem sage ich, auch wenn es diese drei Dinge gibt, die wahrscheinlich am meisten anecken, braucht es auf der anderen Seite halt auch eine Toleranz. Also du kriegst Humor nicht hin, wenn du nicht ein bisschen tolerant bist. Und das fehlt manchmal, finde ich. Dass man auch mal sagt, hey, das finde ich jetzt mal nicht so gelungen, aber es muss mich jetzt nicht in Mark und Bein treffen. Es geht dann einem vorbei, der Witz ist gemacht. Haha, fand ich jetzt nicht lustig, kommt der Nächste. So, und trotzdem, ja, manche Dinge, die finden dann ein schlimmes Ende, ne? Also wir alle wissen von diesen Mohammed-Karikaturen in Dänemark, die das ausgelöst haben, Charlie Hebdo, die Schießerei in Paris. So, und das ist dann die Kehrseite dessen, dass man Satire und auch politische Satire auf der Basis von Rasse und Herkunft irgendwie macht, ne? Also der Sperrgrad ist extrem schmal. Und nochmal, Petitum, an vielen Stellen mit Toleranz kann man so viel besser damit umgehen.
Auf jeden Fall. Also mit Toleranz, eben mit einem guten Selbstwertgefühl, ne? Also sich dann auch nicht immer so angegriffen fühlen. Also ich denke mir auch immer, also wenn ich das Gefühl habe, total verletzt zu werden in einem Moment, ne, dann ist, denke ich mal, die beste Reaktion, erstmal auf sich selbst zu schauen und sich zu fragen, warum verletzt mich das denn jetzt so sehr, ne? Und in dem anderen erstmal zu unterstellen, dass er nicht die Absicht hatte, mich zu verletzen. Also wenn er möglicherweise dann noch äußert, dass es seine Absicht ist, mich zu verletzen, dann kann man ja in den Streit gehen, ne? Und das macht für mich auch den Unterschied aus zwischen Satire und Verletzung sozusagen, wenn eine Absicht dahinter steckt. Aber wenn eigentlich die Absicht dahinter steckt, zu unterhalten, und das ist wohl, das beklagen ja die Satiriker in Deutschland sehr, ne? Dass also in Deutschland, dass da immer so eine Schwermut und eine Gereiztheit irgendwie im Raum steht. Das ist wohl in England und in den USA ganz anders. Also da dürfen die dürfen einfach alles, und dürfen tatsächlich immer das Label Kunst da drauf kleben, weil es halt ihr Beruf ist, ja, so. Und in Deutschland ist das anders. Also da wird der Satiriker sofort zur Privatperson gemacht, wenn es jemandem nicht passt. Und dann ist die große Debatte im Gang. Ach, das ist manchmal so ein bisschen anstrengend tatsächlich.
Da haben wir auch keinen guten Ruf, Uta. Die anderen, die gucken uns
nicht. Nee, da haben wir keinen guten Ruf.
Oh, die Deutschen, die können ja noch nicht mal lachen so ungefähr. Stimmt nicht. Ich finde schon, dass wir sehr coole Komiker haben und uns auch nicht verstecken müssen vor den anderen. Und wenn man jetzt so die ganzen Trump-Witze sieht und was da draus gemacht wird, sind ja auch coole Sachen draußen, ne? Und vielleicht muss man es einfach ein bisschen mehr kultivieren und es mal sich so lossagen von diesen ganzen Vorurteilen aus dem Ausland. Das geht schon, wir können das schon.
Ach klar können wir das, stimme auch zu. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt, wann auch immer und ob auch immer Corona irgendwann mal vorbei ist. Aber ich sag mal so in 10 Jahren, ob es dann Ausstellungen gibt zum Humor während der Corona-Zeit. Weißt du, weil da ist ja unfassbar viel produziert worden.
Total.
Also erinnerst du dich an die ersten Tage und Wochen?
Ja, klar.
Das ging ja im Sekundentakt. Bing, 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 bing. Ging das da rein und raus. Wahnsinn. Und das fand ich ja, das hat mir wirklich geholfen. Ich fand, das war eine gute Brücke weil ich konnte darüber lachen und ich fand das total sensationell, dass die Menschheit da sofort reagiert hat und sofort versucht hat, dem Ganzen was Lustiges abzugewinnen. Gut, in den ersten Momenten wussten wir ja auch noch nicht so ganz, wie ernst es ist und wohin uns das bringen würde und so weiter. Da lacht man ja noch ganz locker und flockig. Das hat ja dann hinterher auch ein bisschen abgenommen, auch weil wir natürlich müde waren. Irgendwann hatte man, glaube ich, auch alle durch. Aber trotzdem hat es mir geholfen. Wie ist dir da gegangen?
Ja, mir hat's auch geholfen. Ich wurde bombardiert fast schon in den WhatsApp-Gruppen und war dann immer beeindruckt, wo die Menschen das alles härten. Und die Klopapierwitze waren teilweise schon extrem cool gemacht. Und ich habe dann auch selber irgendwann so die Situation gehabt, wo ich dachte, so, und jetzt mache ich mir auch einen Spaß. Und dann bin ich aus dem DM rausgegangen, weil ich da schon eine Stunde angestanden habe für dieses Klopapier hier mitten im Westen.
Nein, ehrlich?
Ja, kein Witz. Und dann kam ich raus mit diesem Klopapier und habe gesagt, so, das hier, this is more than gold, ne? Ich verkaufe diese Klopapierrolle und stelle mich gerne nochmal eine Stunde an, wer möchte sie haben? Und dann haben alle gelacht in dieser Schlange. Es war wahnsinnig locker. Und du hast richtig gemerkt, die waren echt dankbar dafür, dass man irgendwie in dieser Situation, aus diesem Schlanggedanken, aus diesem, oh, jetzt muss ich hier stehen und so. Und ich habe dann auch mit den zwei Frauen, die dann die tatsächlich bieten wollten, dann da gestanden und gesagt, ey, machen Sie das jetzt ehrlich? Ich stelle mich schon nochmal an hier eine Stunde. Für 10 € kannst du hier die Packung haben, ne? Und ja, dann haben wir da eine bestimmte Viertelstunde gequatscht und in dem Sinne Humor verbindet. Ich habe es danach nicht nochmal gemacht, aber es ergab sich einfach aus der Situation, dass ich den ganzen Tag hier bing, bing, bing diese ganzen Witze mit dem Klopapier bekommen hatte und stand dann da mitten selbst in der Schlange.
Ich meine, ich glaube, Deutschland war ja tatsächlich das einzige Land, ne, wo Klopapier gehortet wurde.
Genau.
Und dann ist es auch gut und wichtig, dass man dann auch bitte Witze darüber reißt.
Total.
Weil das ist ja schon, wenn man es so alleine sonst so stehen lassen würde, ist es einfach ein bisschen deprimierend.
Am Ende habe ich noch super, super Gags gesehen, wo die sich gefragt haben, wo ist das ganze Klopapier hingegangen? Und dann waren da diese Katzen und Hunde, die über die Klopapierrollen gesprungen sind. Auch das, habe ich gedacht, ist bestimmt Realität.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das ist ja das Schöne, dass im Grunde alles Lustige tatsächlich auch passiert und vorkommt im Wesen, ne? Also im Zweifel ja, das Leben an sich schreibt ja sowieso die schönsten Drehbücher und die schönsten Texte. Und das ist, wie du eben schon sagtest, da, wo sowas sehr fein beobachtet wird, das liebe ich auch total. Ach, das hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Hast du das angeschaut? Von dem Teddy Techlebran, den Integrationstest. Ach nee, haben wir doch.
Wir haben drüber gesprochen, oder? Aber du hast es mir noch nicht geschickt. Erzähl mal.
Alles klar. Nee, dann muss ich es dir noch schicken. Ja, muss man sehen. Also Teddy Techlebran kommt ja aus Eritrea, ist mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen und ist natürlich als Schwarzer mit einer schwarzen Familie, also mit einer schwarzen Mutter und Geschwister, hier in Deutschland groß geworden. Und ist ja jetzt ein sehr erfolgreicher Comedian, füllt große Shows und der hat aber, das ist auch seine größte Freude, im Alltag irgendwo zu sitzen und zuzuschauen, wie Menschen miteinander in Kontakt treten und kommunizieren. Und das hat er natürlich aus seiner Flüchtlings-Ausländer-Perspektive entsprechend gemacht und konnte dann aber auch, und das ist ja auch manchmal tatsächlich witzig, ich hoffe, das ist jetzt alles politically correct, aber ich finde das auch so herrlich, wenn zum Beispiel ein Thailänder auf einen Araber trifft und beide dann in so einem gebrochenen Deutsch miteinander Rade brechen, weil das halt praktisch jetzt die gemeinsame Kommunikationsbasis ist, logischerweise, ne? Und dann jeweils so ihre Kulturen so durchscheinen lassen. Da könnte ich auch stundenlang zuschauen. Und das ist jetzt mal, das muss jetzt nicht unbedingt nur witzig sein, aber das ist einfach so charmant. Also ich finde das so wunderbar, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander in Kontakt treten. Naja, und dieser Integrationstest, den hat er, da war er noch total unbekannt, dieser Teddy. Der hat irgendwann Schauspiel studiert und hat dann mal in einem Musical mitgespielt und fand das aber irgendwie alles total langweilig und dachte, ich muss ja mal selber was produzieren. Und dann hat er praktisch das so gespielt, dass er durch die Fußgängerzone gelatscht ist und dann hat ihn quasi einer aufgehalten und hat gesagt, hier darf ich dir mal ein paar Fragen stellen und so. Das ist quasi so der Integrationstest für Ausländer. Und dann eben so Fragen wie, wissen Sie, wer Bundeskanzler ist in Deutschland? Ne? Und wo er dann sagte, weiß ich nicht, ist das der Angelo Mertens? Weißt du, so, ne? Und so geht das halt als weiter. Es ist natürlich super unwitzig, wenn ich das erzähle. Aber er trifft es so schön. Also, also er hat sich selbst im Grunde auf die Schippe genommen. Und das Ding ging viral und das haben Millionen von Menschen gesehen. Und plötzlich war der Typ bekannt und ging ab wie ein Zöpfchen.
Cool.
Also über den kann ich auch herzlich lachen tatsächlich. Den finde ich total großartig. Der ist genauso wie Caroline Kebekus auch sehr vielfältig begabt. Also kann singen, tanzen, moderieren, everything. Und hat halt verschiedene Charaktere entwickelt, in die er so reinschlüpfen kann. Das finde ich auch immer sehr bemerkenswert, weil ich dann immer denke, da musst du doch irgendwann paranoid werden, wenn du so viele verschiedene Persönlichkeiten auslebst.
Ich finde, das ist ein gutes Ventil. Da kannst du alles mal sein und das völlig ungezwungen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also ich wäre auch mal gerne jetzt so Clown beim Karneval und würde mir wirklich extreme Dinge zutrauen. Aber die würde ich nie im echten Leben machen. Aber so ein Clownskostüm, das lässt einen dann ja schon irgendwie lockerer werden. Wenn ich so an meine Lieblingscomedians denke, und ich bin übrigens groß geworden mit Quad Comedy, als die noch in Hamburg im Imperialtheater waren, war das winzig klein. Da brauchtest du noch so ein Codewort, um überhaupt ein Ticket zu bekommen. Und dann sind wir da mit 16 reingegangen und Thomas Hermanns hat sich da ausprobiert mit den ersten Stand-Up-Comedians, da schwappte gerade so die Welle rüber. Und viele von denen sind heute noch aktiv und ich finde auch immer noch, dass Thomas Hermanns es geschafft hat, über den Lauf der Zeit coole Sachen zu finden und coole Menschen zu finden. Und unvergessen sind diese Auftritte, wo sie Songs von Englisch aufs Deutsch übersetzt haben, dann entsprechend die Klamotte dazu angezogen haben. Und man hat gedacht, ey, was für ein Mist höre ich mir hier jeden Tag an. Das ist ja echt schlimmer als jeder Schlager, ne? Und allein diese Szene dann auf der Bühne, also phänomenal. Das waren immer coole Momente. Nach wie vor Quatsch, Comedy gucken. Das ist echt ein Highlight. Und natürlich für diese Region Badesalz. Also ich weiß nicht, hast du Badesalz mal gehört? Bist du mal bewusst irgendwo hingegangen?
Also lustigerweise, ich kenne das natürlich, aber nein, ich bin da nie irgendwo hingegangen. Ich habe mir auch nie irgendwie mal irgendwas runtergeladen oder was auch immer. Aber wenn die Kinder von Freunden von mir Badesalz nachmachen, da lieg ich in der Ecke vor Lachen. Das ist auch so witzig. Da könnte ich mich kaputt lachen. Aber ja.
Geil. Also das ist immer für Aufhalterung gut. Bringt mich jetzt gerade dazu, dass ich vielleicht mal was runterlade und immer, wenn mal so ein düsterer Moment ist, mal wieder eins anklicken und lachen. Das geht immer. Die zwei haben es auch echt drauf.
Ja, absolut, absolut. Ja, ich bin ja, also als Kind zumindest, meine Eltern hatten ja noch Schallplatten, logischerweise. Und wir besaßen eine Heinz-Erhardt-Schallplatte, die ich irgendwann auswendig konnte. Das war ja quasi der Teddy Teclebran der damaligen Zeit. Und der war ja auch wirklich brillant. Also das muss man, also ich glaube, der hat heute auch noch tatsächlich im jüngeren Publikum noch Fans, weil der einfach ein fantastischer, wie sagt man, Lyriker war. Ich sag mal, wenn es damals schon Rap gegeben hätte, dann wäre das ein super Rapper gewesen, ne? Weil der einfach so toll gedichtet hat, also oder tolle Verse geschmiedet oder wie man auch immer das sagt. Und der hat ja auch seinen Input aus dem Leben um sich herum genommen und hat das einfach so, also toll, toll, toll. Toll. Kennst du das Gedicht von der Made von ihm zum Beispiel?
Ich habe einiges von ihm gesehen, gehört, gelesen. Und ich war immer beeindruckt von diesem Wortspiel, von diesem wirklich auf den Punkt gebrachten. Ich habe immer gedacht, wie macht der das? Aber wir werden es jetzt nicht mehr erfahren. Da waren schon coole Sachen dabei und manchmal echt so beißend, genau, hammermäßig.
Also das Gedicht von der Made kann ich dir kurz vortragen.
Ja, sehr gut. Das nochmal eins hier fürs Publikum, damit wir wenigstens
das geht wie folgt. Kann ich auch tatsächlich immer noch auswendig. Also. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise zur Speise. Eines Tages sagt die Made, liebes Kind, ich sehe, gerade drüben gibt es frischen Kohl, den ich wohl, so lebt denn wohl. Und sie sprach es und entwich. Made Junior aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht. Denn schon kam ein Specht und verschlang die kleine fade Made, ohne Gnade, schade. Das war's.
Ja, herrlich, super, gutes Wortspiel, echt cool.
Ja, gut, also da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen, ein Gedicht über die Made zu machen. Ich glaube, er kam über die Made in Germany dazu.
Bestimmt, garantiert.
Da ist ja auch gerade der Wurm drin, sagte er dann immer. Ja, also Heinz Erhardt war ein großer Künstler. Und ja, ich habe, das hatten mir Freundinnen mal zum Geburtstag geschenkt, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich, oder 2, 3 Jahre her, gab es einen Heinz Erhardt-Imitaten sozusagen, der hier in Wiesbaden im Theater so einen Heinz Erhardt-Abend veranstaltet hat. Und das war tatsächlich ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, schon.
Und das war voll. Es war voll. Also war total ausverkauft. Und ja, Heinz Erhardt.
Heinz Erhardt.
Ach, übrigens, was mir eben noch einfiel, weil wir es ja neulich noch von Angela Merkel hatten, die du befragt hast, und am Sonntag eben bei Fest und Flauschig neben dem Comedy-Preis erzählte Olli Schulz, er hätte gelesen, dass Angela Merkel sich eine Wohnung in Hamburg gekauft hat.
Oh.
Und ja, also keine Ahnung, ob das jetzt Fake News ist oder nicht. Jedenfalls Olli Schulz war total aufgeregt, weil er sagte, ah, das wäre ja total super. Also erstens wäre er in Hamburg im selben Krankenhaus wie Angela Merkel geboren, was ich gar nicht wusste, dass die in Hamburg geboren ist. Und er wird sich jetzt total freuen, dass die kommt, weil und hoffentlich würden sie Nachbarn werden und er würde so gerne mit ihr so ein bisschen auf seinem Hausboot abhängen und so und sie hätten doch bestimmt ganz viel gemeinsam. Und ja, und das fand ich sehr nett. Angela Merkel, also wir sprechen natürlich von ihrer Zeit dann nach der Amtszeit, aber da geht's ja dann weiter.
Ja, für Humor.
Vielleicht kommst du dann mal dazu, sie zu befragen und ihr deine Fragen zu stellen.
Ja, ich fände es cool, dass sie in Hamburg zieht, weil Hamburg ist wie Berlin, nur geiler. Den musste ich jetzt auch mal raushauen. Aber ich glaube, ich würde nicht mit ihr über Humor reden. Zu Humor, wie gesagt, Caroline Kebekus. Und kennst du eigentlich noch diesen Franzosen, der mit diesem Puschelmikro in Hamburg auf dem T-Bark unterwegs war und dann haben die abends diesen Alphonse im Fernsehen gezeigt und der hat in seinem schönsten Französisch gefragt, glauben Sie, dass die Deutschen dümmer sind als die Franzosen? Und dann hat er tatsächlich anderen gesagt, ja klar, auf jeden Fall und hat das ausgeschmückt, bis zum geht nicht mehr. Und der Typ, der hat immer so cool gefragt und in Niendorf war das echt eine Begebenheit, wenn Alphonse wieder mit seinem Mikro unterwegs war. Also den bringe ich mit Hamburg und Comedy in Verbindung, weniger die Angie.
Das glaube ich sofort. Nee, den kenne ich nicht. Aber gut, dann kommen wir doch mal jetzt zu unserer Rubrik. Wir haben ja schon wieder auch einige Zeit jetzt hier auf dem Tacho.
Ja.
Gut, also wenn das Caroline Kebe, also ich hätte jetzt eben dich gefragt, welchem Komiker oder Comedian du gerne mal 3 Fragen stellen möchtest, aber dann lass es Caroline Kebekus sein. Was würdest du sie denn fragen wollen?
Also am spannendsten fände ich so die Frage, wann hast du den kreativsten Moment?
Mhm.
Und wie funktioniert das? Und wie behältst du dann die Situation? Weil ich bin sicher, die hat so viel im Kopf, dass sie das kaum behalten kann.
Mhm.
Die zweite Frage, die ich hätte, wäre, wer wäre für dich so der perfekte Mitstreiter, um gemeinsam zu lachen? Also über wen lacht sie und was macht sie damit? Und dann, ja, diese Rebecca und Larissa, die zwei, die hast du ja schon vorhin angerissen, die zwei Assi-Frauen. Ob sie eigentlich das immer zu Ende drehen kann, weil ich würde an ihrer Stelle mich jedes Mal selbst so totlachen, dass man das gar nicht aufzeichnen könnte. Also was machen die, um selber nicht die ganze Zeit zu lachen? Das finde ich irgendwie total spannend. Was fällt dir?
Ja, also ja, um sagen wir mal, bei Caroline Kebekus zu bleiben, Also ich glaube schon, dass die natürlich einen gewissen eine Professionalität natürlich haben und das dann ganz gut beherrschen. Aber ich glaube, dass die auch wahnsinnig viel lachen müssen. Und das ist, stelle ich mir eigentlich total geil vor, einen Job zu haben, wo du hingehst quasi zur Arbeit und die ganze Zeit nur am Rumgackern bist, ja. Wie wunderbar. Und je mehr, je besser, logischerweise, ne? Und weil wenn sie selbst nicht drüber lachen könnte, dann würde sie ja wahrscheinlich auch sagen, gut, der Joke, der ist jetzt nichts, ne? Aber ja, stelle ich mir, könnte anstrengend werden, wenn man sich dann so zusammenreißen muss, weil das ist ja richtig körperlich anstrengend.
Das glaube ich. Und stell dir mal vor, du bist mal nicht gut drauf. Was machst du dann? Haha.
Ja, stimmt. Wobei, das, glaube ich, kriegen die noch eher hin, weil sie dann eben so erfahren sind, ne, und so professionell sind. Aber das Lachen zu unterdrücken, das könnte ich mir auch wahnsinnig schwierig vorstellen. Die sagte übrigens, erzählte neulich, da ging es um Bratwurst und da sagte sie, ey, als sie Kind war, am Wochenende am Frühstückstisch, da wartete der Vater immer schon mit so ausgeschnittenen Zeitungsartikeln, wo annonciert wurde, wo am Wochenende irgendeine Veranstaltung ist, wo es umsonst oder für kleines Geld Bratwurst gibt. Und da musste die ganze Familie, musste dann immer zu irgendwelchen Veranstaltungen, Hoffesten oder sonstigen Eröffnungen, damit sie da ihre Bratwurst kriegen. Also ich glaube, die hat sehr viel Bratwurst in ihrem Kinderleben zu sich nehmen müssen. Aber das ist ja dann auch immer lustig, ne, wenn die dann so Insights geben, sofern es denn stimmt. Aber es klang eigentlich ganz, ganz autark. Also ich würde gerne Sacha Baron Cohen befragen.
Ah.
Das, ja, weil der hat ja jetzt gerade, das kommt jetzt wohl in die Kinos, Borat 2.
Mhm. Ja, der war der Hammer.
Und der ist ja schon auch ziemlich extrem, ne, muss man sagen. Also der hat ja auch sehr viel Schimpf und Häme einstecken müssen, schon wegen seiner Filme. Und ich kann auch jetzt gar nicht behaupten, dass ich da ständig so wahnsinnig drüber lachen muss. Aber ich finde, er hat halt einen sehr extremen Humor und zieht da auch sehr mutig einiges durch, ne, und ist da sehr konsequent. Und ja, den würde ich jetzt gerne fragen, ob sich... Ich glaube ja, dass sich unser Humor auch im Laufe unseres Lebens verändert. Also je nachdem, welchen Einflüssen wir so unterliegen, ne, mit was wir so in Berührung kommen. Und vielleicht biegt ja da zwischendurch immer mal einer um die Ecke, der wieder einen ganz anderen Humor mit sich bringt, dem wir dann ganz neu verfallen oder. Und deswegen würde ich diesen Sacha Baron Cohen mal fragen wollen, ob sich jetzt in seinem zweiten Borat-Film irgendwie sein Humor verändert hat oder ob das spürbar ist oder ob ihm das ein Anliegen ist, ne, dass auch, ob er das irgendwie weiterentwickelt hat. Dann würde ich ihn gerne fragen, was sein Lieblingswitz ist.
Mhm.
Finde ich, also das kann man ja eigentlich jeden fragen, ne? Also würde ich auch Angela Merkel fragen oder wen auch immer. Was ist sein Lieblingswitz? Und ob er in seinen Filmen überhaupt witzig sein möchte, ob das seine höchste Priorität ist oder ob das nur ein Side-Effekt ist von einer ganz anderen Message, weißt du, die er da bringen möchte, weil er einfach, weiß ich nicht, Grenzen überschreiten möchte oder provozieren möchte oder. Ne? Also ob das seine Hauptbotschaft ist, witzig zu sein oder eigentlich was anderes. Vielleicht ist der Mann ja gar nicht witzig. Also, oder schätzt sich selber gar nicht als witzig ein, kann ja sein. Und dann wird ja Humor auch zu einer ganz großen Kunst, beziehungsweise zu etwas intellektuellem Schweren fast. Ja, wenn du das so durchdenkst, also wenn es dann vielleicht auch sogar ein bisschen verkopft wird. Wusstest du übrigens, und das geht ja oft einher, und das ist wirklich pervers, weil mir jetzt gerade der Louis Dauphiné einfällt, dieser längst verstorbene französische Schauspieler, der bekannt wurde durch seine Fantomas-Filme. Da hätte ich mich ja auch früher wegschmeißen können als Kind. Habe ich später dann als Erwachsener gesehen, kann ich überhaupt nicht mehr drüber lachen. Und der war ja hochgradig depressiv.
Oh Gott, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Und es gibt tatsächlich viele Komiker, die depressiv sind. Und es gibt auch ja ganz traurige Clowns. Also Clowns scheint auch so eine Berufskrankheit zu sein. ja, interessant.
Ja, total. Ach, was für eine dunkle Seite.
Ja, sorry, dass ich jetzt damit am Ende noch um die Ecke komme, aber fällt mir irgendwie gerade so ein.
Ich habe neulich einen gesehen, der beim Morgenmagazin sich diesem Versuch bei Lach-Yoga hingegeben hat. Und vielleicht googelst du mal und suchst dir nochmal diese 3-Minuten-Session raus. Der fand das äußerst skurril, diese Stunde. Und also er sagte dann am Ende auch, 2/3 der Zeit hat er gedacht, er wäre auf einem anderen Planeten, er müsste ganz schnell weglaufen. Und bei den letzten 20 Minuten wären alle seine Hemmungen gefallen. Und er hätte sich dann doch ganz gut amüsiert. Und wenn man die erste 3/4 Stunde dieser Stunde gut überstanden hätte, dann wäre Garantie für die letzte Viertelstunde abgefahrene Erfahrung. Also Uta, vielleicht solltest du doch nochmal mit deinem Yoga-Hintergrund dich diesem Experiment hingeben.
Ja, ich meine, da gibt's ja verschiedene Richtungen, in die man da gehen kann, um, wie soll ich sagen, seine natürliche Scham, nee, nicht seine natürliche Scham, sondern seine konditionierte Scham zu überwinden. Und weg vom Lach-Yoga, ich zum Beispiel, ich war mal mit meiner Freundin Caroline in einem Yoga, Retreat war das nicht, aber das war so ein, das war auf Madeira. Da haben wir so eine Yoga-Woche gebucht und diese Yoga-Lehrerin, die wollte immer mit uns so komische so Tänze machen. Also Tanz im Sinne von, so macht euch jetzt mal so total, bewegt euch jetzt mal so ganz frei im Raum und folgt einfach mal eurer inneren Stimme und so weiter und so weiter. Und da könnte ich ja schreiend davonlaufen. Und dann habe ich aber gedacht, komm, jetzt machst du es halt mal, weil irgendwas, also das, was dich jetzt gerade davon abhält, ne, diese konditionierte Scham, bloß nicht komisch aussehen oder bloß jetzt nicht hier einen auf seltsam zu machen, das kann man ja vielleicht mal durchbrechen. Weil ich will ja eigentlich dahin, dass ich ein so großes Selbstwertgefühl habe, dass ich sage, also entweder mache ich mich jetzt hier ganz bewusst zum Deppen und kann damit wunderbar leben, oder aber ich sage, wer oder was sagt denn jetzt genau, dass ich mich hier zum Deppen mache? So. Und also ich habe das dann auch gemacht. Ich habe es überlebt. Ich bin jetzt nach wie vor nicht so wahnsinnig begeisterungsfähig in der Hinsicht. Aber so ist das ja mit dem Lach-Yoga auch. Also ich glaube, da fällt mir ein, mein geliebter, wie nennt er sich denn? Ja, das ist auch so ein Coach und Redner, der Jens Korsen, der auch auf einer wunderbaren Sprache immer diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsweisheiten von sich gibt. Und der sagt ja auch, also dann hast du es geschafft, wenn du in einer belebten Fußgängerzone jede 2 Meter mal in die Höhe springst und Kuckuck schreist. Verstehst du?
Das ist einfach auszuprobieren. Das können wir ja direkt in Wiesbaden mal machen, wo uns jeder kennt. Und dann schauen wir, was passiert. Ich finde es ja immer noch entspannter, wenn ich weiß, ich kenne da niemanden. Wenn ich das jetzt mitten in Köln machen würde, hey, sorry, was soll mir passieren? Gar nichts. Und die werden mich auch nicht abholen dafür. Also das ist noch harmlos. Das würden wir wahrscheinlich locker schaffen, Uta. Ist nur die Frage, ob wir das in Wiesbaden oder in Frankfurt machen würden. Wenn wir wissen, dann kommen die Menschen entgegen, die wir kennen. Und irgendwann kommt einer bei dir im Büro vorbei und sagt, das sind sie, die Verrückte, die jetzt gerade die Straße hier runtergesprungen ist. Und dann zu erklären, das war nur ein Versuch. Ich glaube, da wird's dann lustig.
Ja, also ich glaube, inzwischen bin ich so weit, dass ich das ganz gut hinkriege. Ist mir dann auch vollkommen egal. Also könnte ich auch im LAC machen. Ach, Herrgott.
Okay, ja. Wann?
Ja, weil, wann? Das ist ja die... Ich bin in Kurzarbeit. Das mal, irgendwann machen wir das dort, ja, versprochen.
Alles klar. Wenn das aus Corona übrig bleibt, dann bin ich sofort dabei.
Okay, weil ich glaube tatsächlich, es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Und ganz ehrlich, also ich erinnere mich an wunderbare Tage damals, als ich noch im Produktmanagement war und wir waren da echt eine heiße Crew, damals ein gutes Team und wir haben so einen Mist ständig gemacht. Also ich erinnere mich an den einen lieben Kollegen, ich lasse jetzt mal die Namen weg, wobei das im Grunde ja überhaupt nicht groß unangenehm ist, aber wir hatten uns irgendwann mal selber verordnet, dass wir mal die Büros aufräumen müssen. Ne? Damals haben wir ja noch sehr viel aktiv im Büro gelebt und hatten ja auch jeder unseren Schreibtisch und so. Und irgendwann von diesen ganzen Projekten musste mal dieser ganze Müll weg. Und dann haben wir uns so Müllsäcke angezogen und haben uns auch noch lustige Hüte gebaut und haben einfach aus der ganzen Sache eine spaßige Nummer gemacht. Und wir hatten wirklich so viel Spaß. Wir haben wahnsinnig toll aufgeräumt, aber wir haben, und es war total okay. Ich meine, da hätte auch der Vorstand um die Ecke biegen können. Das, damals im BG3 wäre das ja durchaus denkbar gewesen. Wäre es halt so gewesen. Also ich finde, Leute, deswegen gibt's Karneval. Ne? Also wir, ja, das ist einfach, es liegt da doch ein Stück weit in uns, ne? Uns irgendwie mal zum Jecken zu machen. Und das finde ich persönlich, finde ich das super.
Ja, hast du total recht. Also ich wäre auch dabei gewesen, wäre ich im Team gewesen. Aber das war mir damals
nicht vergönnt,
liebe Uta.
Ach Mensch, die guten alten Zeiten, Dörte.
Genau.
Jetzt sind wir, es ist schon soweit. Übrigens, ich hatte am Donnerstag, kannst du mir noch nachträglich gratulieren, 25-jähriges Lufthansa-Jubiläum.
Nein, na, da gratuliere ich natürlich von Grund auf des Herzens. Ja. Allen guten Wünsche für die nächsten 25, liebe Uta.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und wenn ich dann immer höre, dass ja manche Kollegen haben ja 40-jähriges Jubiläum, denke ich immer, Wahnsinn, wie, also da musst du ja mit 16 angefangen haben. Ne?
So wie du.
Ich finde 25 schon ganz schön lang. Und es waren wirklich, ich habe echt eine gute Zeit gehabt bei Lufthansa, was wir schon gelacht haben, was wir für coole Sachen gemacht haben. Also da kann ich nur dankbar für sein. Und ja, na gut, bevor ich jetzt zu wehmütig werde angesichts der Kurzarbeit, würde ich sagen, lass uns doch mal ganz kurz schauen. Du, wir haben jetzt fast schon wieder hier eine Stunde zugetextet. Dann würde ich sagen, we call it a day, ne? Und werden dann demnächst natürlich ja wieder hier an der Batesse zusammensitzen. Und ja, meine Liebe, hast du heute noch was Tolles auf dem Zettel oder was steht noch an? Angesichts des Wetters?
Ehrlich gesagt, drinnen bleiben. Es ist nicht attraktiv, ja, rauszugehen. Und da fallen mir immer gute Sachen ein.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Nee, ich werde mich jetzt auch nicht rausbewegen. Ich werde jetzt hier meinen neuen Bürostuhl, den ich heute nach Hause geholt habe, ein bisschen ausprobieren. Und werde mir noch ein bisschen was zurechtköcheln in meiner kleinen Küche.
Prima, dann viel
Gut, Spaß. Liebe Dörte. Ja, danke schön, dir auch. Und dann würde ich mal sagen, bis ganz bald.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's ganz gut.
Ja, du auch.
Ciao.
Ciao.